Guten Morgen. Die erste Folie will ich gleich mal einblenden. Ich hoffe, ich komme mit dem Ding zurecht. Jawohl. Das Thema heute, das mir Gott so aufs Herz gelegt hat, war Jesus, der gute Hirte oder das Hirtenherz Gottes. Das hat er mir sehr aufs Herz gelegt und da habe ich jetzt ein bisschen unkonventionell, aber wir Christen sind ja auch unkonventionell, versucht, ein kleines Video noch mit einzubauen, gleich am Anfang, wenn das funktioniert. Das fand ich so beeindruckend, wo dann auch so die Stimme des Hirtens sichtbar wird. Kann man das vielleicht mal? Genau. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Hat mich sehr beeindruckt. Und ich möchte gern mit dem ersten Vers beginnen. Oh, tut mir einen Gefallen. Alles klar. Und zwar sagt Jesus im Johannes 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich habe so überlegt und habe dann gedacht, ja, in welche Zeit ist denn da Jesus reingegangen? Er wurde ja Mensch. Und es war so er hatte ja dann seine Wirkungszeit hier auf Erden. Und er ist ja als erstes den verlorenen Schafen in Israel begegnet. Oder er ist diesen, das war ja sein Auftrag gewesen, den verlorenen Schafen in dem jüdischen Volk als guter Hirte begegnet. Und er hat dort Menschen vorgefunden, die erschöpft waren. Hilflos, krank teilweise auch. Und in Matthäus 9,36 können wir nachlesen, da war Jesus zutiefst berührt. Er hatte Mitleid mit seinem Volk. Es war ja sein Volk, Gott ist ja Mensch geworden. Und er hatte zutiefstes Mitgefühl und Mitleid. Und er klagte insbesondere auch die Pharisäer an. Es gab ja Sadduzäer, es gab Pharisäer, es gab Herodianer, es gab ja viele Strömungen in diesen 400 Jahren, wo Gott nicht mehr gesprochen hat, nach Malachi. Und er sprach besonders die Pharisäer an, weil sie eben einen anderen Weg lehrten, als den Weg, der im Alten Testament offenbart war. Das ist das Problem, das hat er erkannt. Das dann auch noch so durchdrungen war mit Missbrauch, Machtmissbrauch mit Ehre und mit sonstigen Dingen. Vielleicht in die nächste Folie, bitte. Und über Johannes 10,1 können wir lesen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Dieb und ein Räuber. Das war ein Frontalangriff auf die Menschen, die letzten Endes das eigene Volk in die Irre geführt haben. Das war ein Frontalangriff und die haben das auch sehr, sehr gut verstanden. Die haben das sehr gut gewusst, weil die das Alte Testament ja auch kannten. Und es ist im Grunde genommen, bezeichnet er sie auch als Mietlinge. Als Angestellte. Oder er bezeichnet sie auch als Hirten gegen Bezahlung. Das heißt, wenn es mal eng wird, dann nehmen sie halt Reis aus und flüchten sozusagen. Aber was ich besonders, und damit möchte ich auch gern beginnen und das ist und auch mit euch gerne so beleuchten, was hat denn Jesus da so verlassen? Aus was hat er sich denn so entäußert? Als Jesus diesen Satz gesagt hat, war er ja Mensch und er wusste, zu diesem Zeitpunkt hatte er schon bereits einen hohen Preis bezahlt. Aus meiner Sicht heraus hat er einen sehr hohen Preis bezahlt und wusste auch, dass er noch einen sehr hohen Preis bezahlen wird. Und was meine ich denn, dass Jesus schon einen hohen Preis bezahlt hat? Und das können wir mit der nächsten Folie bitte im Philipper 2, 6 bis 7 lesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sie auf dieselbe Stufe und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Obwohl Jesus in der Gestalt, und das ist ja das, was dieser Bibelvers auch ausdrückt oder was Paulus ausdrücken möchte, dass Jesus in der Gestalt Gottes kam, er aber nicht in Betracht zog, daran festzuhalten, nur in Gottes Gestalt zu sein, sondern Gott entäußerte sich selbst und wurde Diener und Mensch. Er hörte nicht auf, in dieser Zeit Gott zu sein, sondern er fügte zu seiner menschlichen Natur seine göttliche, seiner göttlichen hinzu, indem er die Rolle eines Knechtes annahm. Und was verließ Jesus? Und da bin ich unweigerlich auf den Begriff oder auf die Beschreibung gekommen, die Herrlichkeit Gottes hat Jesus Christus verlassen. Und ich habe mich als erstes gefragt, was ist denn Herrlichkeit so in meinem Leben? Wie habe ich denn schon Herrlichkeit erfahren? Was hat mich denn schon bewegt? Herrlichkeit, Schönheit, Ausstrahlung. Man kann ja viele Begriffe dazu wählen auch. Und ich bin dann unweigerlich dazu gekommen und habe dann so drüber nachgedacht, oh ja, das habe ich schon auf den vielen Wanderungen in Südtirol und da, wo wir die Berge gesehen haben, wo ich auf die Berge schauen konnte oder von den Bergen ins Tal runter oder wo Sonnenaufgänge oder Untergänge waren, in den Bergen, auch der schöne Rosengarten in Südtirol, habe ich gesagt, boah, es ist herrlich, schön, wunderschön, was Gott da geschaffen hat. Oder wir waren auch am Roten Meer, wo wir geschnorchelt sind und haben so die Unterwasserwelt sehen dürfen. Und dann konnte ich zwar nicht boah sagen, aber, aber ich war einfach fasziniert von dieser Unterwasserwelt. Und das andere, dann bleibe ich jetzt mal hier im Ländle. Wir sind ja ab und zu mal da nach Proggingen auf den Propheten gegangen und haben da versucht, Kometen zu sehen. Da sind wir ja mit Decke hochgegangen und haben dann so in den Sternenhimmel geguckt. Ich habe zwar keinen gesehen, aber ich war trotzdem fasziniert. Ja. Und das war so für mich so, habe ich gedacht, ja, was bedeutet denn eigentlich für mich Herrlichkeit? Und trotzdem wird dieses Wunderschöne, dieses das, was Gott geschaffen hat, das ist ja eigentlich auch nur ein Abbild, das ist vergänglich. Und es ist auch kein Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die Jesus Christus verlassen hat. Steht ja auch, er entäußerte sich selbst und die auch kein Mensch zuvor in ihrer ganzen Fülle je gesehen hat, außer der Sohn. Der Sohn hat diese Herrlichkeit gesehen. Und aus dieser Herrlichkeit ist er auf die Erde gekommen. Und die Janine hat ja vorhin einen Bibelvers zitiert, den habe ich hier auch. Ich finde es immer ganz toll, wie das so zusammenpasst alles. Jetzt kommt nämlich das Aber. Das steht dann im 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das Tolle ist doch eigentlich, dass uns Gläubigen dieser Schleier weggenommen wurde und wir jetzt Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel anschauen können. Und ich habe mich dann so gefragt, Spiegel, Herrlichkeit Gottes, und ich habe das, so meine Interpretation auch, habe dann so gedacht, ja gut, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, morgens nicht unbedingt so gern, aber wenn ich jetzt da mal reingucke, dann sehe ich ja auch nur mich und ein bisschen mein Umfeld. Und so kann man sich das in etwa vorstellen. Also diese Herrlichkeit Gottes, die können wir, wenn wir Beziehung mit Gott haben, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, haben wir Gemeinschaft mit der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen, haben wir Gemeinschaft mit jedem Wort, mit der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind nicht nur Empfänger des Wort Gottes und seiner Herrlichkeit, sondern wir strahlen die dann auch aus. Das hat mich so fasziniert, dass wir mit dem, was wir von Gott bekommen, auch seine Herrlichkeit weiterstrahlen können. Und ich bin dann so in die Bibel reingegangen, habe gedacht, das Wort Herrlichkeit, ich würde es mal so, also ich gehe ganz gern mal auf den Bibelserver und wenn man da einen Begriff eingibt und verschiedene Übersetzungen nebeneinander legt, dann kann man da auch gut nachlesen, was die Bibel so ausdrückt. Und ich bin dann in die Bibel rein, habe gesagt und habe den Begriff Herrlichkeit mal eingegeben. Und dann bin ich auf den Hebräer 1,3 gestoßen, das ausdrückt, was Gott ist. Den lese ich mal vor. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Der Sohn Gottes spiegelt die Herrlichkeit wider und alles ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er hält das ganze Universum durch die Macht seines Wortes. Das ist Jesus. Oder in der Offenbarung gibt es, in der Offenbarung 4, 5, 19 und 21 will ich einfach nur ein paar Bibelverse vorlesen, was so diese Herrlichkeit Gottes ausdrückt, denn Johannes war ja in einer Vision in dieser Herrlichkeit gewesen und hat es auch ein Stück weit beschrieben. Und da steht zum Beispiel, und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Japsis und Karneol und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete den Thron wie ein Regenbogen. Vielleicht die nächste Folie, bitte. Ein bisschen Spielerei muss sein. Da habe ich mal diese Steine aufgezeigt. Ne? Der Smaragd. Ich glaube, das müsste der Karneol sein und das müsste der Erbsen sein. Und wenn man sich das vorstellt, sind jetzt Steine, die sind hier auf Erden. Und wenn das jetzt im Himmel ist und mit seiner Herrlichkeit erfüllt ist und das noch als Regenbogen, wenn man sich das so vorstellt, also ich finde das genial. Oder vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. Oder es wird auch die heilige Stadt Jerusalem wird beschrieben. Sie war ganz von Herrlichkeit erfüllt, von Gottes Herrlichkeit erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Japsis, kommt da wieder vor. Und die Herrlichkeit beschreibt ja auch die Anbetung Gottes, die Freude, die da im Himmel ausgedrückt wird. Und da steht in einem Vers, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden geschaffen. Die Psalmen stecken voll von seiner Herrlichkeit. Also wer mal da nachgucken möchte und sagen, guck, mich interessiert das Wort Herrlichkeit und was letzten Endes die Bibel da so ausdrückt, das kann man da wunderbar nachlesen. Und in Römer 11, 36 würde ich gerne noch vorlesen. Denn alles kommt von ihm. Und da gibt es einen ähnlichen Bibelvers. Denn alles kommt von ihm. Das ist nämlich der Vater, der Ursprung allen Lebens. Alles besteht durch seine Macht. Das ist Jesus Christus, der das Wort ins Leben gebracht hat und dient und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört alle Ehre und ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Schon allein, wenn man das liest und einfach mal die Augen schließt und sich darüber, ja, einfach sich beschenken lässt vom Heiligen Geist, was es eigentlich bedeutet. Und es ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was ich gefunden habe. Keiner hat die Herrlichkeit bisher gesehen. Und diese Herrlichkeit hat Jesus Christus freiwillig verlassen und nahm Knechtsgestalt an. Und warum hat er das gemacht? Vielleicht die nächste Folie, bitte. Das können wir im Epheser 1, 4 und 5 nachlesen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, sein Ratschluss, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Mich interessiert ja mal richtig, also ich habe das schon oft für mich gedacht, was ist denn eigentlich, wenn Gott sich freut, wie freut sich denn Gott eigentlich? Ein Gott, der allmächtig und vollkommen ist, ne, freut sich. Was muss das für eine Freude sein, wenn er uns nach Hause führt, wenn Jesus uns nach Hause führt? Was für eine Freude. Und diese beiden Verse auch, die wir jetzt gelesen haben, zeigen ja nicht nur dieses gnadenvolle, liebevolle Hirtenherz, sondern auch seine vollkommene Gerechtigkeit. Denn es ist ja nicht nur der liebe Gott, es gibt ja viele, die sagen, oh, das ist der liebe Gott, sondern Gott ist ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit. Das müssen wir beides immer miteinander sehen. Und sein Ziel ist es, schon seit Ewigkeiten, seine Schafe aus allen Nationen zu sammeln, um sie wieder zum Vater zurückzuführen. Und von Anfang an beschreibt die Bibel diesen Heilsplan, der letztendlich zum Kreuz, zur Auferstehung und zum wahren Leben führt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der das vollkommene Abbild Gottes ist, seiner absoluten Herrlichkeit. Er, der die Kraft, durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum in seiner Hand hält, entäußerte sich selbst. So steht es geschrieben. Und warum hat er das gemacht? Die Bibel gibt ja auf alles immer eine Antwort. Das können wir im nächsten Bibelvers lesen. Hebräer 2, 14 und 17 möchte ich da gerne vorlesen. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Und es drückt auch aus, dass Gott Geist ist. Und wir können ihn nur im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er musste als Mensch geboren werden, denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Sündenfall, Herrschaftswechsel. Und Jesus Christus ist gekommen und hat die Macht des Teufels gebrochen. Alle Mächte und Gewalten sind entwaffnet, sie sind öffentlich zur Schau gestellt und er hat über sie triumphiert. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Und es ist nicht nur in seiner Wirkungszeit. In seiner Wirkungszeit zeigt sich dieses wunderbare Hirtenherz, sondern eben auch im Kreuz zeigt sich dieses wunderbare Hirtenherz. Denn Jesus hat ja selbst gesagt im Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und natürlich nicht nur im Kreuz, damit bleibt es ja nicht stehen, sondern auch im Tod und in der Auferstehung. Hat Jesus, der ohne Sünde war, das Opferlamm, das ohne Sünde war, alle gerechten Forderungen Gottes erfüllt. Gottes Gerechtigkeit wurde erfüllt gegen die Sünde und den Tod. Weil kein Mensch, niemand hier auf Erden, aus eigener Kraft der Heiligkeit Gottes in irgendeiner Form gerecht werden kann. Kann er nicht. Sündige Natur und die Sünde als solches. Und es steht ja auch im Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt letzten Endes, in der Sünde ermangeln wir der Herrlichkeit Gottes. Wir können Gott nicht sehen in der Sünde. Denn Gott und die Sünde passt nicht zusammen. Und in den Stunden der Finsternis, wo Jesus am Kreuz hing und er schrie zum Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt auch einen schönen Bibelvers, wo das ähnlich beschrieben wird im Jesaja 59, 2, wo der Vater für einen bestimmten Moment den Blick von seinem Sohn wegnehmen musste. Ein ewiger Blick der Liebe auf seinen Sohn musste er wegnehmen, weil der volle Zorn Gottes auf die Sünde und auf den Tod Jesus Christus am Kreuz tragen musste. Deswegen musste er kurz den Blick wegnehmen für eine bestimmte Zeit. Und darin liegt eben auch die Gerechtigkeit Gottes. Und ich glaube, neben diesem ganzen fürchterlichen Wahnsinn, den Menschen sich ausgedacht haben mit dieser ganzen Kreuzigung, und ich habe das mal gehört, dass es eigentlich die Perser erfunden haben. Und von den Persern ging es weiter an die Griechen und von den Griechen ging es weiter an die Römer. Und jeder hat es noch ein bisschen verfeinert. Und dann habe ich mir so drüber nachgedacht, wie kann man denn eigentlich Kreuzigung noch verfeinern? Wie kann man denn so einen Wahnsinn eigentlich noch verfeinern, zu was der Mensch am Schluss in der Lage ist? Und warum geschah das alles? Das geschah alles, damit wir Leben in Fülle haben. Hier auf Erden schon, jetzt, heute, im Gottesdienst und auch danach. Und wir können auch festhalten, dass Gott zu keiner Zeit ohne uns leben wollte. Das drückt es auch aus. Es war sein ewiger Ratschluss. Und er hat einen Weg geschaffen. Er wollte nie ohne uns Menschen leben. Und er hätte oft Grund genug dazu gehabt. Im Alten wie im Neuen Testament. Oder wenn man eher so in die Landschaft guckt. Und er sehnt sich nach einer Beziehung zu jedem Menschen hier auf dieser Erde. Und er bietet allen Menschen die Rettung an. Und warum hat er denn das alles gemacht? Weil er Freude hat. Jetzt komme ich wieder auf die Freude. Weil er Freude hat an dem, was er geschaffen hat. Das war sein Ratschluss. Sein ganzes Herz ist da drin, was die Janine gesagt hat, unser Abbild. Wir sind ein Abbild von Gott und da hat er Freude dran. Und da können wir im Psalm 139, 15 nachlesen, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Da gibt es ein Buch, wo jeder Tag beschrieben ist. Sagt, wow, Bibliothek Gottes, tausende, Milliarden von Büchern. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Er kannte jeden Augenblick, der kennt jetzt schon unseren Nachmittag und er kennt unser ganzes Leben letzten Endes. Wie kostbar sind seine Gedanken über uns? Es sind unendlich viele. Weil seine Gedanken höher sind als unsere und seine Wege sind höher als unsere. Und seine Gedanken sind kostbare Gedanken. Und vielleicht ist der eine oder andere hier drin, der sich so im Spiegel anguckt und sagt, oh, dich mag ich nicht. Dich kann ich nicht leiden. Oder so Verdammnisgedanken. Dann dürfen wir immer in dem Psalm 139, Vers 14 nachlesen, wie kostbar sind deine Gedanken, es sind unendlich viele. Und wir dürfen auch, oder wir können auch in diesem Psalm herauslesen, dass in alledem Gott auch einen unumstößlichen Plan für jeden Menschen hat. Also wenn wir manchmal so planlos durch die Gegend gehen oder keinen Sinn in unserem Leben finden, gerade gilt es auch für unsere Jugend, die so heranwächst und die sich selber kennenlernt, so auf ihrem Weg gerade. Und wenn die keinen Sinn in ihrem Leben sehen, kann ich sagen, Gott hat einen Plan für euch. Für jeden Einzelnen hat er einen Plan. Und es ist ein guter Plan. Das ist ein Plan, wo der Jesus selber unser Hirte ist und wo er uns weiden lässt, auf guter Weide. Jeder Mensch, und Gott, für Gott ist es wichtig, dass jeder Mensch das Heil in Christus findet. Er setzt alles daran, dass wir dieses Heil in Christus für jeden Menschen, dass jeder Mensch dieses Heil findet. Die nächste Folie bitte. Und da steht im 2. Petrus 3, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld hat. Also Gott könnte ja jederzeit kommen, aber er hat einfach Geduld und er kennt ja den Zeitpunkt. Und er möchte, dass auch nicht nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und umkehren, das haben wir ja schon mal gehört, glaube ich, bei Josua, der gepredigt hat, kapitulieren. Sagen, wer bin ich? Ich bin Sünder, letzten Endes Gott, du allein bist der, der mich durch und durch kennt. Kapitulieren heißt, das Alte loslassen und das Neue empfangen. Und trotzdem werden nicht allzu viele diesen Weg gehen. Also ich kann es jetzt nicht in Zahlen festlegen, ist vollkommen egal. Aber in Matthäus 7, 13 bis 14, die nächste Folie bitte, da steht, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für viele weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Das muss man gar nicht in Zahlen jetzt festlegen. Gott weiß es ja, wer letzten Endes sich entscheidet und wer nicht. Und dieser schmale Weg, ich habe gedacht erst am Anfang, oh, schmaler Weg, ne? Ich brauche doch keinen schmalen Weg, ist der einzige Weg. Das, was wir ja auch erleben, für ein sinnerfülltes Leben in Freiheit. Das ist der schmale Weg. Weil dort Gott nämlich unser guter Hirte ist und uns führen kann. Und der andere Weg, dieser breite Weg, das ist der Weg von Menschen, die Gott ablehnen. Die sind dann orientierungslos. Deswegen muss auch so ein Weg ziemlich breit sein. Weil wenn so viele orientierungslos sind, braucht man halt auch einen sehr breiten Weg. Es sind die Angebote, es ist unser Egoismus, das sind all diese Dinge, wo wir uns selbst genug sind. Und auch Josua hat es ja gepredigt bei dem Schächer am Kreuz und da hatte ich noch diesen Eindruck gehabt, der eine Schächer war in der Lage, Jesus Christus zu erkennen und hat zu ihm gesagt, Herr, denke an mich. Hat sich erkannt und hat den Sohn Gottes erkannt. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der andere hat kurz vor seinem Tod Gott noch verspottet. Und für mich sind die beiden sinnbildlich hier in dieser Welt. Es gibt nur diese zwei Wege, end oder weder. Es gibt keine Grauzonen sozusagen. Und alles hängt von unserem freien Willen ab. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Dieser freie Wille wurde den ersten Menschen gegeben und sie haben sich mit diesem freien Willen, haben sie sich gegen Gott entschieden, wollten selber Gott sein und wollten selber entscheiden zwischen Gut und Böse, ohne Gott. Und das Resultat sehen wir heute in der Welt. Der Mensch entscheidet selber zwischen Gut und Böse. Und wir waren gestern auf dem 60. Geburtstag eingeladen. Und da hat Esther heute früh nochmal diese Geschichte erzählt. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Es gibt einen katholischen Kindergarten hier in der Nähe. Und wenn die Kinder kommen, dann werden die gezählt. Und dann haben sie praktisch so Stäbchen. Und die Buben haben blaue Perlchen und stecken dann oben eine auf das Stäbchen rein und die Mädchen rote in dem Fall. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob man noch ein drittes Stäbchen wieder hinmacht für divers im Kindergarten. Im Kindergarten. Was sind das für Pädagogen? Geht's da noch? Ich könnte vieles aufzählen. Die Schwangerschaftsabbrüche im Jahr, die Kriege, der Satanismus. Und wir waren gestern mit echt schrägen Menschen zusammen, was ich echt sage. Ja. Aber es ist auch der freie Wille. Es ist der freie Wille, dass Menschen wieder zu Gott zurückfinden können. Es ist dieser freie Wille und es ist so wunderbar. Jeder kann für sich selber entscheiden, möchte ich eine Beziehung zu dem guten Hirten, zu diesem dreieinigen Gott. Und das macht Gott alles, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir das so gut können. Die nächste Folie bitte. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und jetzt kommt mein Aufruf mit dem nächsten Bibelvers für alle die, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Den möchte ich den Johannes 11, 25 bis 26 vorlesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und ich spreche das jetzt zu denen, die Gott noch nicht in einer persönlichen Beziehung kennen. Glaubst du das? Lass dich einladen, lass dich versöhnen mit Gott. Und er freut sich wie ein Schneekönig. Kommen wir jetzt zu uns Gläubigen. Wir sind durch dieses Tor hindurchgegangen. Wir haben dieses Wunder der Wiedergeburt erleben dürfen. Wir sind von oben geboren, von Neuem geboren, durch den Heiligen Geist. Die nächste Folie bitte. Im 1. Petrus 1,23 steht, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich durch das lebendige Wort Gottes, das ewig bleibt oder das da bleibt. Also, das ist dieses Wunder der Wiedergeburt. Und jetzt können wir auch sagen, jetzt leben wir nicht mehr in dieser Welt oder wir sind von dieser Welt, die ja vergänglich ist und die durchflutet ist auch mit Tod und Sünde. Deswegen wird auch diese Welt vergehen, so schön wie die Schöpfung auch ist. Aber wir sind nicht mehr von ihr, weil dieses ewige Wort in unserem Herzen bestehen wird. Und es steht auch in Markus 13,31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig. Geschaffen durch das Wort selber, der das Wort ist, das Alpha und das Omega, der Vollender, der Anfänger und Vollender aller Dinge, unser guter Hirte, der uns führen, lenken und leiten möchte. Und dies hat mich jetzt zum Schluss unweigerlich zu einem der bekanntesten Psalmen geführt, die auch viele Nichtchristen kennen, und zwar der Psalm 23. Können wir vielleicht die nächste Folie machen, bitte? Und nur einmal klicken. Ja. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe dann gesagt, der Herr ist mein Hirte. Ist der Herr mein Hirte? Ist der Herr mein Hirte? Ist der Herr euer Hirte? Klammer auf, in allen Bereichen unseres Lebens, Klammer zu. Und die Frage, habe ich mir gedacht, die habe ich mir selber gestellt und das bringe ich einfach jetzt auch nochmal so in die Runde. Ist der Herr denn mein Hirte in allen Bereichen meines Lebens? Und David, der diesen Psalm ja geschrieben hat, der war ein guter Hirte. Der war ein Hirtenjunge und der hat seine Schafe gehütet. Und er hatte einen Stecken und hatte einen Stab und er hatte eine Schleuder und er hat Löwen und Bären hat er vertrieben und hat sogar seinen Schafen vorgespielt auf seiner Harfe. Der war ja auch ein guter Musiker. Ich kann mir das so vorstellen, wie die Schafe so wie vorhin so und dann gucken auf den guten Hirten. Und was es bedeutet, dass wenn du keinen Hirten hast, das will ich euch auch noch mal erzählen, mein Onkel, der war Schäfer. Mein Opa, ich komme ja aus einer Schäferfamilie. Mein Opa war Schäfer, mein Onkel war Schäfer gewesen und der hatte 200 Schafe. Und diese 200 Schafe, die waren eines Nachts in einem Gatter eingesperrt und während sie da so grasten und lagen, kam plötzlich ein Hund, ein freilebender Hund oder irgendein Tier, sage ich mal, der ist in dieses Gatter reingegangen und hat die Schafe aufgerieben, aber richtig aufgerieben. Und die waren total konfus gewesen. Schafe haben nämlich einen ganz schlechten Orientierungssinn. Die waren total konfus und dieser Hund hatte diese Schafe so weit aufgerieben, dass sie sogar dieses Gatter durchbrochen haben, sind alle aus diesem Gatter raus. Und nebendran war ein Fluss, sind alle in diesen Fluss rein und sind alle in diesem Fluss ertrunken, alle 200. Und der Grund war der gewesen, dass sie nicht geschoren waren. Die hatten noch voll die Wolle gehabt und die hat sich voll gesaugt mit Wasser. Und alle seine Schafe, ich weiß das noch, war ich noch so ein kleiner Knopf wie heute, was da los war, auch bei uns. Große Schlagzeile in der Zeitung. Schafe ohne Hirten sind orientierungslos. Da war der Hirte Ich weiß jetzt nicht warum, klar, es war mitten in der Nacht, wahrscheinlich hat er gepennt, aber er war halt einfach nicht da. Und wie gesagt, Schafe haben einfach einen schlechten Orientierungssinn. Und die Frage ist nochmal auf uns jetzt bezogen, wenn wir uns mal so die Augen schließen und sagen, ist der Herr mein Hirte? Oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich noch unabhängig von Gott sein möchte? Wo ich so orientierungslos, und immer wenn wir ohne Gott unterwegs sind, sind wir orientierungslos. Das muss uns bewusst sein. Wo wir so orientierungslos unsere eigenen Wege gehen. Wo wir so unser eigenes Ding machen. Und Gott möchte aber, dass wir seine Stimme gut hören. Das ist ihm so wichtig, dass wir auch die Geister unterscheiden können. Weil je mehr wir mit allen möglichen Sachen beschäftigt sind, mit unserem eigenen Leben und uns selber drehen oder was uns auch immer wichtig ist, können wir seine Stimme nicht so gut hören. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, möchte er, dass wir seine Stimme hören. Er möchte uns rausholen aus diesem alten Sklavenwerk. Das ist schon erlöst. Dieses alte Sklavenwerk. Das alte Leben hat er nämlich schon ans Kreuz mitgenommen. Und er möchte, dass wir in die Freiheit in Christus kommen. Und das nennt auch die Bibel übrigens Erziehung, wenn wir unser altes Leben loslassen, wenn da Dinge sind in unserem Leben, die wir so gern festhalten, wo uns so wichtiger sind, wo uns einfach wichtiger sind als Gott allein, der ja der gute Hirte ist, der ja unseren Weg kennt und der weiß, was für uns das Beste ist. Und wenn wir an diesem alten Scheiß manchmal so festhalten und doch dann irgendwann in der Lage sind, loszulassen, dann fällt uns das manchmal schwer, weil es ein bestimmter Prozess ist, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was es ist dann auch. Und das Schöne ist, wenn wir uns wieder neu auf Gott ausrichten, wenn wir ihm vertrauen, wenn er uns führen darf, können wir sagen, uns wird nichts mangeln. Warum wird uns denn da nichts mangeln, trotz der Umstände? Weil wir in Christus geborgen sind, weil wir in Christus gesättigt sind. Schon mal ein Baby gesehen, das gesättigt ist? Aber wir sind nicht nur gesättigt wie ein Baby, sondern wir haben Nahrung im Überfluss. Und der Heilige Geist tröstet uns, er stärkt uns, er kräftigt uns. Und wir können mit dieser gestärkten, mit dieser Stärkung Gottes, können wir aufsteigen wie die Adler. Und ich sage mal ganz salopp, es ist angerichtet, das Buffet des Lebens ist angerichtet. Und wir können nehmen im Überfluss. Und Jesus Christus sagt ja selber, er ist das Brot des Lebens. Wir können von diesem Buffet nehmen, von seinem Wort, in der Beziehung mit ihm, in der Gemeinschaft mit Heiligen. Wir sind beim Vater, der Ursprung allen Lebens ist, angekommen. Und wir dürfen sicher wissen, wir sind angenommen in vollkommener Liebe, in vollkommener Annahme und Wertschätzung. Du bist willkommen. Du wirst von Herzen geliebt. Und er freut sich über jeden Einzelnen. Er gibt dir Bedeutung und Sicherheit. Vielleicht den nächsten Vers, bitte. Vers 2. Er lagert mich auf grünen Aue, er führt mich zu stillen Wassern. Jetzt weidet der Herr Jesus uns. Er hat uns neues Weideland gegeben. Und in diesem neuen Weideland ist nicht nur unsere Identität, unsere Individualität, das nämlich Gott in unsere Nasen eingehaucht hat, das ist dieser göttliche Anteil, der auch mit Gott wieder in Berührung kommt. Und das ist aber auch der Ort, wo wir seine Stimme hören können. Und wir sind nicht nur ausgerüstet mit dem Wort Gottes, sondern dieses Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir tragen eine mächtige Waffenrüstung. Eine Waffenrüstung, den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, die Schuhe der frohen Botschaft, das Wort und das Schild des Glaubens. Und mit dieser mächtigen Waffenrüstung werden wir zu Überwindern. Wir können überwinden in Christus. Da, wo noch altes Leben ist, können wir überwinden. Und wir kämpfen nicht mehr gegen Fleisch und Blut, aber gestern auch sehr extrem gemerkt. Wir kämpfen nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt, die Jesus ja schon besiegt hat. Wir haben ja ein Vorrecht. In Christus können wir das binden und dahin schicken, wo es hingehört. Und wenn wir in die Türe reingehen, und dann müssen Dämonen fliehen. Die müssen fliehen, weil Jesus Christus in uns Licht ist. Und egal, in welchen Mängeln und Anfechtungen wir drin sind, wir können uns sicher weiden lassen. Und ich habe da so diese vor Augen gehabt, den Mann ohne Arme und Beine, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, der hätte allen Grund gehabt, bitter zu werden. Allen. Und er wollte sich auch ein paar Mal umbringen. Und irgendwann hat er zum Herrn gefunden. Er hat Beziehung mit dem Herrn gehabt. Er hat sein Wort gelesen, hat Gemeinschaft gehabt. Der hat eine Ausstrahlung. Der hat eine Familie. Das ist das, was Gott machen kann. Trotz der Umstände. Keine Arme, keine Beine. Nächster Vers bitte. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens Willens. Matthäus 11, 28 war mir auf dem Herzen gelegen. Kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich glaube, wenn unser Herz, wenn wir uns Gott öffnen, wenn wir ihn immer besser kennenlernen, wenn unsere Seele mit seiner Herrlichkeit in Verbindung kommt, ich denke, da habt ihr so ein Bild von Michelangelo, ne? wenn seine Herrlichkeit mit unserer Seele in Verbindung kommt, wenn wir uns verändern lassen von Gott, dann erquickt sich unsere Seele, da bin ich mir ganz sicher, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Immer dann, wo Gott Veränderung schenkt, wo Lasten abgelegt werden, wo wir bei Gott zur Ruhe kommen, sicher weiden können, verändert sich was. Und dann ist unsere Seele quicklebendig. Den nächsten Vers bitte. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Für mich war das Tal des Todesschatten, ich weiß, da gibt es verschiedene Auslegungen, aber für mich hatte ich da so ein Bewusstsein, dass wir in einem Leben leben, das einfach endlich ist. Klar, Todesschatten könnte man auch sagen, oh, ne, wo es mal eng wird, könnte man auch interpretieren. Ne? Aber für mich war es mehr so dieses Bewusstsein der Endlichkeit, die wir hier auf Erden haben. Und es gibt Menschen und auch Christen, die haben Angst vor dem Tod. Und letzten Endes, was heißt denn das? Unser Leben hier auf Erden, wenn es endlich ist und irgendwann muss jeder mal von uns sterben, dann ist doch Jesus Christus schon da, der uns abholt und zum Vater führt. Wir haben eine ewige Heimat. Wir werden nicht nur verscharrt im Boden und gut ist. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wir sind alle eigentlich Geisteswesen. Entweder wir sind beim Herrn oder wir sind in der ewigen Verdammnis. Und wir haben jetzt die Möglichkeit für diese Zeit, die wir hier auf Erden haben, unsere Zeit aus der Ewigkeitsperspektive Gottes zu sehen. Also nicht mehr das, was wir vor Augen haben, sondern von das, so wie Gott unser Leben sieht, aus dieser Ewigkeitsperspektive heraus, damit er uns leiten kann, damit wir seine Stimme hören können. Und nochmal, wir müssen nicht mehr kämpfen. Auch wenn Anfechtungen und Kämpfe da sind, Gott ist es. Sein Stecken und Stab trösten uns. Der Heilige Geist tröstet uns. Der Heilige Geist ist ein Geist des Trostes. Und das ist so wichtig. Wenn wir Dinge loslassen, dann kommt Gott an unsere Wunden. Und dann sagt Gott auch, hallo, das sind Dinge in deinem Leben passiert, die waren nicht in Ordnung. Das ist Trost, wenn wir die Dinge nicht schönreden, die passiert sind, sondern auch sagen können, das war nicht in Ordnung. Und Gott tröstet uns. Und mit dem Trost kann Heilung ins Leben kommen. Der nächste Vers bitte. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Mein Becher fließt über. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich will nur ganz kurz darauf nochmal eingehen. Es gibt äußere und innere Feinde. Und meistens interagieren sie sogar miteinander. Beispiel, ich habe das auch schon mal erzählt, ich hatte mal so eine Mobbingzeit ein Jahr lang bei mir auf meiner Arbeit. Das hat mich alles gekostet. die Erfahrung des Mobbings, mich selber auch so dem hingeben zu müssen. Plötzlich kommt Bitterkeit und plötzlich bin ich in einem Dilemma. Ich bin ja, die wissen ja, dass ich Christ bin und ich bin bitter. Wie geht denn das zusammen? Wie schaffe ich denn das? Bitterkeit und Christsein, dieses Dilemma. Und ich war dann auf meinem Richterstuhl gesessen und habe dann so Gericht gehalten und war dann immer so, ja, und dann kamen so viele negative Gedanken, die mich einfach geprägt haben. Und es kam der Moment und es war echt eine schwere Zeit. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, ich habe zum Herrn gebrüllt. Da kamen ja viele andere Dinge, kamen ja auch noch mit hoch. Und ich habe einfach gesagt, Herr, was passiert da gerade? Und ich will das ja eigentlich gar nicht, was da gerade mit mir auch passiert. Ich will den Menschen ja auch anders begegnen können. Ich will ihnen doch anders begegnen. Aber da ist so viel Kampf auch in mir gerade. Echter Kampf. Und dann hat mich Gott so ganz behutsam von meinem Richterstuhl runtergenommen. Und ich bin so rübergelaufen zum Herrn, wenn man es ein bisschen bildlich macht, und bin zu ihm gegangen. Und Gott sagt, gib mir das alles. Gib's mir. Gib mir deine Bitterkeit. Gib mir all das, was dich bewegt, all das, was dich durcheinander bringt. Gib mir alles das. Und lass mich deine Gerechtigkeit sein. Lass mich deine Gerechtigkeit sein. Und dann war da noch so ein innerer Kampf und irgendwann habe ich den Kampf, ich habe kapituliert. Ich habe innerlich kapituliert. Und was ist dann passiert? Ich habe kapituliert, bin plötzlich, konnte das abgeben. Das war wie so eine Last, die ich loslassen konnte. Und ich bin beim Herrn zur Ruhe gekommen und er konnte mich sicher weiden. Er konnte mich sicher weiden. Und ich konnte so mit ihm gemeinsam so diesen Prozess der Dinge, die mich da auch, wo ich auch gesündigt hatte, natürlich Buße konnte ich dann erstmal tun. Ich habe Dinge erkannt, die konnte ich loslassen. Und dann konnte Gott auch noch an den Punkt kommen, wo meine Bitterkeit ist oder wo meine Verwundung ist. Er hat mir Trost geschenkt, er hat mir Heilung geschenkt. Er hat mir Wiederherstellung geschenkt. Sein Stecken und Stab trösten mich. Das war wie ein Moment, wo Gott freischaufelt. Bitterkeit, Kampf, das war so ein Freischaufeln. Er hat freigeschaufelt und mit diesem Freischaufeln kam Gottes Liebe in mein Herz. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Da kam ja nicht nur Liebe für mich, sondern da kam überfließende Liebe. Und plötzlich dachte ich, was passiert mit mir gerade? Jetzt fange ich ja noch an, die Menschen zu lieben. Geht das überhaupt? Habe ich gedacht. Und plötzlich erfahre ich seine Liebe für die Menschen, die das auch verursacht haben. Und ich konnte sie am Schluss segnen. Und das ist Freiheit. Egal in welchen Umständen wir sind. Wir bergen uns beim Herrn und er segnet uns, er stellt sich dazu. Und in ihm können wir alles bekommen, was wir zum Leben brauchen. Und der letzte Vers. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Und da ist mir zuerst das Wort Dankbarkeit gekommen. Rückblick. Also es gibt bestimmt tausend Sachen, die wir nicht bewusst wahrnehmen, wo Gott uns bewahrt. Aber da, wo er uns bewahrt hat, können wir mit Sicherheit, jeder von uns kann da einiges erzählen, wo wir dankbar sein können. Und das war für mich so wichtig gewesen, dass ich nicht nur Dankbarkeit in meinem Herzen habe, sondern dass ich weiß, dass mir Gutes und Gnade, das ist ja dieses Gnadengeschenk, das Gott uns gegeben hat, ein Leben lang haben werden, bis in Ewigkeit. Er trägt uns hindurch. Egal, wo wir sind, aber auch in der Freude. Das fällt mir jetzt gerade noch ein, auch in der Freude. Wir denken ja immer, oh, das Leben ist so hart und so schwer und so, aber es gibt ja auch Menschen, die sind so in der Freude drin und sagen, ah, wieso brauche ich denn eigentlich Gott? Die haben alles. Mein Haus, mein Auto und so weiter. Die haben alles. Und sagen, was brauche ich denn Gott? Da gibt es einen Psalm, mir fällt er jetzt leider nicht ein, aber wo der Psalmist dann sagt, hallo, da gibt es 1000 Menschen um mich herum. Denen geht es gut und mir geht es so schlecht. Und am Schluss vom Psalm sagt er, ja, Moment mal. Wenn die vor dem Richterstuhl, ich kriege es jetzt nicht genau zusammen, ne, vom Text her, aber wenn die vor dem Richterstuhl stehen und ich habe eine ewige Heimat. Das ist Ewigkeit. Wir können uns Ewigkeit ja nicht vorstellen, aber ich habe die Ewigkeit und die nicht. Und das meine ich nicht despektierlich. Und für solche Menschen können wir immer wieder beten und Botschafter der Versöhnung sein, denn das sollen wir ja sein. Das ist so das Erste auch im Psalm, in Matthäus am Ende beschrieben, dass wir Botschafter der Versöhnung sind. Und Gott möchte nicht nur, dass wir sicher bei ihm weiden, sondern auch auf seinen Wegen sicher gehen, auf den Wegen der Gerechtigkeit. Und er möchte, dass wir geistliches Land einnehmen. Geistliches Land einnehmen. Er kennt es ja schon, was er für uns vorbereitet hat. Land, das unser guter Hirte schon bereitet hat. Amen.